Einen wunderschönen guten Morgen an alle an diesem Sonntagmorgen. Bei unserem heutigen Autorenfrühstück geht es um ein Thema, das sehr viele hier im Raum, wenn nicht sogar alle, schon mal tangiert hat oder vielleicht sogar aktuell tangiert. Wir begrüßen heute Thomas Pyschak mit seinem neuen Buch That's Me, wie Sie Purpose als Kompass zum Erfolg nutzen. Thomas ist strategischer Storyteller, Purpose-Coach und Bestseller-Autor. Er studierte Philosophie und deutsche Literatur und arbeitete als Journalist unter anderem bei der Axel Springer AG. Außerdem war er Medienmanager, Chefredakteur und CEO von Chip, Deutschlands führender Medienmarke im Tech-Sektor. Habt ihr bestimmt alle schon mal ausprobiert, wenn ihr ganz coole Tools gesucht habt für euren Computer. Heute ist er als Consultant, Coach und Trainer für Business Storytelling für Unternehmen wie unter anderem der AOK und DHL tätig. Mit seinem neuesten Buch That's Me ergründet er den schillernden Begriff Purpose. Wie lässt sich die eigene Arbeit als sinnvoll erleben? Warum tun wir, was wir tun? Wie lässt sich der eigene Purpose entdecken, verinnerlichen und stärken? Wie schafft man es, den eigenen Purpose mit dem des Unternehmens in Einklang zu bringen? Und wie kann man den Unternehmenspurpose finden, etablieren und kommunizieren? Diesen und vielen weiteren Fragen werden wir heute auf den Grund gehen. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, schön, dass ich bei euch sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns da auch schon sehr drauf. Ich würde direkt mal mit einer Frage einsteigen. Und zwar, du hast ja einen wirklich sehr erfolgreichen oder was viele Menschen als sehr erfolgreichen Lebenslauf bezeichnen würden. Unter anderem warst du ja auch CEO von Chip. Jetzt hast du das aber alles hinter dir gelassen. Warum denn eigentlich?
Das habe ich mich auch gefragt. Es war in der Tat so, als ich 50 geworden bin, begann so eine Meditation bei mir. Es ist interessant, welche Wirkung Zahlen haben können. Begann so eine Meditation, ob ich mein Leben auch in der nächsten Dekade so weiterleben will. Und ich war mir nicht sicher. Und das Interessante ist, jetzt darf man das ja so erzählen, damals lag auch so ein neuer Geschäftsführervertrag auf meinem Tisch und ich merkte, dass ich diesen Vertrag, ich habe immer so einen Bogen um den gemacht. Normal freut man sich total, oh toll, unterschreiben, abgeben und dann so weiterarbeiten. Und ich habe den nicht unterschrieben. Und irgendwann, ein Freund, der Jurist ist, fragt mich, Mensch Reinhard, du, wie lange gilt eigentlich so ein Vertrag? So, und er, ja, du, muss man schon irgendwann unterschreiben. Und dann habe ich gesagt, na gut, also ich werde das jetzt nicht entscheiden können. Ja, ich mache das weiter, weil das auch genau das ist, woran ich im Moment Spaß habe, aber ich weiß, da ist mehr und habe dann die nächsten 3 Jahre genutzt, darüber nachzudenken. Also es hat in der Tat 3 Jahre gedauert bei mir, das alles hinter mir zu lassen, so neue Ideen zu entwickeln von Sinnhaftigkeit und warum, wozu ich das mache, was ich tue. Und einfach sich zu lösen, so von vielen Ideen, auch, unter anderem auch von Status und all dem, zu sagen, ach nö, jetzt mache ich das mal alles so für mich. Und guck mal, wie weit das führt. Das Interessante ist, diese Meditation lässt sich meiner Meinung nach nur unzureichend durchführen, wenn man in einer bestimmten Umgebung tätig ist. Also wenn du jetzt CEO bist, also mein Tag sah so aus, sehr, sehr viele Gespräche, also alle Themen und verschiedene Leute, verschiedene Hierarchien, Reisen und. Und du bist halt, dein Mindset ist irgendwie ein anderes. Und ich brauchte, glaube ich, erstmal so locker ein halbes Jahr, länger, um das so für mich neu zu sortieren. Das Einzige, was ich wusste, ich würde Bücher schreiben. So, das war für mich völlig klar. Das war aber was genau das für Bücher sein würden, wusste ich nicht. Also.
Super. Also war das ein Stück weit auch eine persönliche Reise am Ende des Tages für dich?
Extrem. Also das war wirklich, ich glaube, es ist immer eine Reise. So, ich glaube, zum Purpose geht man nicht so wie an die Bushaltestelle und dann kommt da so ein Purpose vorbei und dann steigt man ein und fährt ab. So, ich glaube, so einfach ist das nicht. Also es braucht schon irgendwie diese Reise, ist Teil der Entwicklung oder ist diese Entwicklung selber ist eigentlich das Entscheidende. Und so für mich war das so, ja. So habe ich das empfunden.
Sehr, sehr spannend. Was mich überrascht hatte, war, du bist ja Journalist und du hast ja auch Philosophie studiert. Das heißt, Schreiben begleitet dich ja dein ganzes Leben. Das heißt, Sprache ist schon was sehr, sehr Wichtiges für dich. Warum hast du dich denn dafür entschieden, das englische Wort Purpose zu benutzen, statt einer deutschen Übersetzung?
Ja, ich habe 2 Gründe. Einmal, weil Purpose das Wort ist, das gerade in der Luft liegt so, das verwendet wird Und zum anderen, weil Sinn, man muss jetzt überlegen, wie würde ich das übersetzen? Ne? Könnte ich zum Beispiel sagen, ja, ich könnte sagen Sinn. Aber Sinn ist so ein Wort im Deutschen, das klingt so, oh, ey, wenn ich mich jetzt wirklich mit Sinn beschäftigen. Also klar geht es darum, aber vielleicht schwingt ein Purpose noch mehr mit. So, meine Idee war, wenn ich jetzt sagen will, wenn ich das jetzt Sinn genannt hätte, dann wäre es auch auf der individuellen Ebene gewesen. Ja, wenn ich jetzt meinetwegen sage, wir reden über Vision, dann bin ich mehr auf der Business-Ebene, schließt damit aber irgendwie auch so ein bisschen die individuelle aus. Und ich finde, Purpose ist so ein Begriff, der so für alles gilt. Ja, es ist so meinen individuellen Purpose finden, also mein Warum, mein Wozu. Und das Gleiche kann ich auch auf Unternehmensebene machen. Ne? Ich einfach mal weitergucken, ja, wozu sind wir eigentlich da? Ja, Geld verdienen, super, aber was gibt es denn noch? Und was bringen wir der Gemeinschaft? Ja, was hat der Planet eigentlich von dem, was wir tun? Als Fragen. Ne? Und unter Purpose, finde ich, lässt sich das alles sehr, sehr gut versammeln. Das schwingt einfach mehr mit als in deutschen Worten.
Dankeschön dafür. Es war auch übrigens sehr spannend. Also im Buch ist auch so ein bisschen eine Herleitung auch von einem Wort enthalten. Sehr, sehr spannend, das zu lesen. Ich verrate jetzt nicht alles. Ihr dürft euch das Buch gerne kaufen. Wir verlinken das nachher auch nochmal hier für euch. Zum Aufbau des Buches. Ich habe, was ich toll finde bei deinen Büchern, also nicht nur bei dem, auch bei den anderen Büchern, die du hast, ich finde wirklich diesen strukturierten Aufbau wirklich klasse. Also das ist sehr, sehr klar strukturiert. Das ist ein ganz klares Thema, wie an das Thema rangegangen wird. Und was ich auch ganz super finde, du verbindest die wissenschaftliche Untermauerung der Fakten mit wirklich sehr praktisch anwendbaren Modellen. Das ist kein Theoriebuch, obwohl es die Theorie super herleitet, aber es ist auch nicht ein reines Praxisbuch, was jetzt nur auf Erfahrungen beruht. Das finde ich grandios in der Kombination. Wie hast du dich denn dem Thema genähert beim Schreiben? Also war von Anfang an klar, dass das in der Art und Weise geschrieben wird, oder ist es im Arbeitsprozess so entstanden?
Ja, also erstmal vielen Dank, Mona. Freut mich sehr, dass dir das gefällt. Ja, ich muss sagen, die Struktur, das war schon so ein gewisser Krampf. Ich glaube an einfache Strukturen. Also so, wenn ich keine einfache Struktur habe, dann habe ich es irgendwie noch nicht. Also dann bin ich davon überzeugt, nee, ist falsch. So, es ist noch nicht gut genug. So kann man es vielleicht sagen. Und bei diesem Buch, das ist entstanden, die Struktur auf einer Reise durch Vietnam mit einem Freund. Und da saßen wir beim Frühstück und da ist uns der Titel eingefallen. Und dann habe ich auch gesagt, oh, was, Rainer, ich habe so eine Struktur, die sollte so gehen. Eigentlich möchte gerne erstmal das nenne ich Fenster, dass wir einmal so rausgucken in die Welt. Was ist denn da so an Purpose? Dann gucken wir in den Spiegel. Das ist der zweite große Bereich, Spiegel. Was passiert denn, wenn ich in den Spiegel gucke? Welche Tools helfen mir dann irgendwie mein Purpose, mein Sinn, meine Bestimmung, meine Vision zu finden? Und dann den dritten Teil, den nennen wir Tür. Und da gehen wir mal raus und gucken mal, besuchen mal Unternehmen oder Unternehmer oder Künstler oder so, gucken mal, was die so machen. Und das war so die Idee. Und für mich ist wichtig, dass ich mir die Kapitel immer vorstellen kann, auch wie so eine Reise. Also, dass ich einfach sagen kann, okay, das ist so diese Bewegung. Fenster, Spiegel, Tür. So, wie so ein Spaziergang quasi, das Ganze. Und dann fällt mir das auch leicht zu schreiben. Ne? Und dann ist automatisch im ersten Teil sind mir so die, ich sage, ja, Theorie oder ja, doch schon klar, so, sagen wir so die Fundamente dieses Themas, so die Herleitung und einfach so, wie gucken dann Philosophen drauf, ne? Wie gucken dann Psychologen drauf, Hirnforscher und so. Und im zweiten Teil ist mir, was gibt es denn da für Tools, wie kann man diese Tools dann gut anwenden, dann ist ja wichtig, so auch zu erklären, wie gehen die. Und im dritten Teil, für den habe ich auch viele Interviews geführt, mit spannenden Leuten, zum Beispiel mit der Geschäftsführerin von VD oder mit dem Geschäftsführer von Audicon, die so Autisten als Consultants einsetzen im IT-Bereich, mit einer Impact-Investorin und so, und einfach so Leute, eine Künstlerin. Und die haben mir dann geholfen, spannende Geschichten zu erzählen im dritten Teil, so der Menschen wiederum inspiriert und sagt, boah, das ist ja cool, was die machen. Vielleicht könnte ich auch so ein bisschen in die Richtung gehen.
Sehr, ich habe mich auch wirklich wie auf einer Reise gefühlt, muss ich ehrlich sagen, aber auch auf einer sehr schönen Reise. Also ich fand es auch sehr, sehr inspirierend, auch diese verschiedenen Aspekte. Es geht ja wirklich Aristoteles, es geht wirklich dann teilweise auch in japanische Lebensweisheiten, also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja, also da können wir nachher nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir haben jetzt hier in unserer Audienz sehr, sehr viele Zuhörer, die entweder selber Unternehmer sind oder auch selbstständig sind, Menschen in Führung. Und es gibt ganz, ganz oft, wir hatten das in vielen Räumen auch schon so ein bisschen andiskutiert, so dieses, ja, braucht man Purpose jetzt wirklich? Muss man das haben? Ist das nice to have? Kann man mit Passionsprojekten überhaupt Geld verdienen? Na, also da gibt es schon auch sehr unterschiedliche Meinungen. Hat es denn aus deiner Sicht mit deinen Recherchen, die du betrieben hast, irgendeinen ökonomischen Effekt, einen eigenen Purpose zu finden? Also sind Menschen, die ihren Purpose gefunden haben, auch finanziell am Ende des Tages erfolgreicher oder spielt es für die dann auch gar keine Rolle mehr?
Das ist eine große Frage. Ich würde die so beantworten. Ganz sicher, es gibt jede Menge Studien, insbesondere aus den letzten Jahren. Wir stellen mir das immer so vor, wie eine Welle. Und diese Welle ist im Moment sehr hoch in den USA. In Deutschland ist sie noch nicht so hoch. Also in Deutschland haben wir Purpose sehr vielleicht, also hier im Publikum, aber das ist noch nicht so ein verbreitetes Thema. Viele wissen gar nicht, was das Wort bedeutet. Ja. Im Marketing, super, da ist es sicherlich sehr stark angekommen. Aber vielleicht auch mehr so im, okay, da gibt es Purpose, aber machen wir das so. Purpose steht mehr so im Raum, ja, das scheint irgendwie wichtig zu sein. Genau die Frage, die du gestellt hast, brauchen wir das? Viele Studien sagen, in den USA, wie gesagt, schon ein paar Jahre vor Deutschland sind, vieles wird ja dann sozusagen, kommt dann ja sukzessive hier rüber nach Europa, sagen, ja klar, absolut. Also die sagen sogar in krassester Form, wenn ich Larry Fink nehme, Larry Fink ist von BlackRock der Chef, das ist so, sozusagen der größte Investor der Erde, wo man sagen will, okay, was hat der jetzt mit Purpose zu tun? Der sagt, das ist das zentrale Thema. Leute, wenn ihr jetzt nicht anfangt, euch damit zu beschäftigen, dann ist es sowieso zu spät. Also Purpose heißt für ihn nicht nur eine Meditation darüber, wie ich Geld verdiene, sondern auch, wie ich meine Firma führe, wie Kolleginnen und Kollegen, wie die zusammenarbeiten, wie wir auf die Gemeinschaft gucken, in der wir wirken und wie wir auf den Planeten gucken. Wenn wir darauf keine Antworten haben, ja, wenn wir unsere Perspektive nicht erweitern und tiefere Fragen stellen, dann werden wir in eine Menge Probleme reingeraten. Was sind das für Probleme? Also wenn ich dazu klassisch gucke, auch ein Interview mit der Geschäftsführerin von VD, also die Outdoor-Klamotten machen und Taschen, die hier in Süddeutschland sitzen am Bodensee, die sagen, als die Tochter das übernommen hat vor 10 Jahren, hat sie nach und nach begonnen, das Unternehmen umzustellen, weil sie gesagt hat, wir müssen umweltfreundlicher werden, wir müssen die Umwelt viel stärker am Tisch sitzen haben, wir müssen den Planeten, würde Patagonia sagen, der braucht ja auch eine Stimme. Und wir brauchen eine andere Perspektive. So, die haben so einen Prozess gestartet und sagen, sie sind sehr, sehr erfolgreich damit. Das Gleiche finde ich bei ganz vielen Unternehmen, die BlackRock im Portfolio hat, weil BlackRock sagt, wisst ihr Leute, natürlich sind die auch ein bisschen, klar kann man sagen, das sind Erzkapitalisten, logisch. Also die würden niemals auf die Idee kommen, sagen, ach, machen wir doch irgendwie mehr so eine andere Form von Wirtschaft. Nee, so weit gehen die nicht. Aber die sagen, selbst die sagen, wisst ihr, wir können so viele schlimme Dinge haben, die in unseren Firmen passieren und wir wissen gar nichts davon, wenn wir nicht die richtigen Fragen stellen. Also zum Beispiel die ganze Supply Chain, gerade bei Unternehmen, die Klamotten herstellen, ganz furchtbar, wie entsteht denn die Baumwolle, wie sind denn diese ganzen Dinge? Oh, das ist ja so auf der Weg von Patagonia so ganz schrecklich. Da müssen wir was dran ändern. Ja, der gesamte Herstellungsprozess wird dann so geguckt. Ja, wo kommen die Dinge her? Wie wird das alles, wie produzieren wir das? Wir können es nicht mehr so weitermachen. Ja, wir richten ja viel mehr Schaden an, als wir irgendwie Gutes stiften. So und. Und diese ganzen Fragen, diese Fragen sollten eigentlich täglich präsent sein bei der Arbeit. Ich kann jetzt sagen, ja, ich kann meine Arbeit auch ohne das machen, weiß ich nicht. Also ich finde schon eine Meditation darüber, so wie bindet sich das Ganze dann in der Gemeinschaft ein? Und gibt es dann Dinge, die vielleicht sinnvoll wären, nicht mehr zu tun? Und gibt es andere Dinge, die vielleicht sinnvoll wären, so um Positives für die Gemeinschaft zu erreichen, zu tun? Und erstaunlicherweise, das ist wirklich die Pointe, und das wurde sehr häufig nachgerechnet, und das sind alles, sagen wir, Studien großer Unternehmensberatung, könnt ihr euch das angucken, werden viele in meinem Buch zitiert, sagen die, immer, immer, immer steigt die ökonomische Performance. Das korreliert also unmittelbar. Interessant, ne?
Das ist extrem spannend und sehr, sehr, sehr positiv. Das heißt, wenn ihr mehr Unternehmenserfolg haben wollt, dann so, also auch ökonomisch, dann solltet ihr euch vielleicht mit eurem Purpose dann doch mal beschäftigen. Also ein sehr, sehr klares Plädoyer dafür. Ein anderer Punkt, der auch, denke ich, in deinem Buch auch sehr gut rüberkommt, ist das Thema, wie sinnstiftend eben auch der Purpose sein kann. Und viele Menschen in der heutigen Welt definieren sich ja über ihre Arbeit. Das heißt, ne, man hat einen Job und über den definiert man sich ja, weil den macht man ja auch die Mehrheit seines Lebens. Zumindest war das bisher immer so. Jetzt verändern sich aber die Arbeitswelten ganz massiv und grundlegend, sodass ganz viele Jobs ja auch wegfallen und gar nicht mehr existieren. Und das stürzt natürlich auch viele Menschen in Lebenskrisen in gewissen Phasen. Kann und wie kann ein Purpose diesen Menschen helfen? Also hilft denen, das aus dieser Krise rauszukommen, wenn sie ihren Purpose in der Phase finden können?
Absolut. Vielleicht so ein Fact vorweg, wenn ich mir die Generationen angucke, also aktuell vielleicht im Arbeitsleben Gen Z, die sagt ganz klar, und auch Gen Y schon, also die Vorgängergeneration, die sagen so, die jetzt so 30-Jährigen, die sagen, ich glaube, wisst ihr, in den Studien geben die ganz klar zu bekennen, Sinn vor Erfolg, vor beruflichem Erfolg. Also der Sinnbalken sozusagen ist höher als der Erfolgsbalken. So, aber wie komme ich jetzt dahin? Und ich würde sagen, okay, ich würde erstmal bei mir selber beginnen. So, wenn ich jetzt keine Unternehmerin bin, und fange ich vielleicht bei mir selber an und sage, naja, ich persönlich finde, dass der Golden Circle von Simon Sinek sehr viel Gutes gebracht hat in die Unternehmenswelt und auch so in die persönliche Welt. Weil er sagt, du kannst ja einfach, vielleicht wenn du drei Fragen stellst, why, how, what, und diese Fragen beantworten kannst für dich, dann hast du schon sehr, 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 sehr viel geschafft. Und es geht, häufig sagt man, Purpose ist so die Antwort auf die Warum-Frage und die Wozu-Frage. Ne? Warum vielleicht mehr so, was ist meine Motivation, Dinge zu tun? Und wozu, ja, was ist das, was ich damit erreichen will? Habe ich so eine Idee vom Impact? So, habe ich so, wohin soll das Ganze gehen? Und wenn ich jetzt diesen Golden Circle ausfülle und diese drei Fragen zusammen beantworte, dann ist es für mich so ein bisschen immer wie eine Musik. In der Musik, die Akkorde, in der Regel drei Klänge, ne? Also so Basis, so drei Töne, die gut zusammen klingen, die zusammen so, die einfach zusammengehören. Und das ist nicht anders, glaube ich, mit diesem Golden Circle. Diese drei Fragen zu beantworten, die hängen zusammen. Also je nachdem, welches Level ich wähle, wie ich an diese Fragen rangehe, so ergibt sich auch meine Bestimmung. Und das kann ganz persönlicher Natur sein oder das kann sozusagen ganz groß aufgehängt sein auf Unternehmensebene. Wenn Patagonia zum Beispiel sagt, unser Why, unser Purpose besteht darin, unseren Heimatplaneten zu retten, dann ist schon so, okay, das ist irgendwie, größer geht es fast gar nicht. Also höher können wir das gerade nicht hängen, weil das soll das Universum dann als nächstes nehmen oder so. Aber das ist der Purpose von Patagonia. Die sagen, wir sind im Geschäft, wir bieten Outdoor-Klamotten an, Outdoor-Kleidung, und unser Ziel ist es, eigentlich ein Unternehmen zu schaffen, das eine Blaupause bildet, um weitere Unternehmen zu generieren, die Rettung des Planeten im Blick haben. So, jetzt machen wir hier einen Punkt und gucken wir mal auf die persönliche Seite. Ich kann einfach ein Beispiel auch von mir wieder nehmen, ganz schlicht. Ich habe mich gefragt, was ist denn mein Purpose? Und ich konnte die Frage am Anfang, ich hatte ja schon erzählt, wie ich so diesen Change-Prozess, dass der ein bisschen gedauert hat. Und es hat auch gedauert, sozusagen bei diesem Purpose anzukommen. Ich glaube, es war bestimmt nochmal ein, zwei Jahre, wo ich mir diese Frage sehr häufig gestellt habe. Und habe dann gesagt, vielleicht geht es bei mir darum, Menschen zu helfen, den roten Faden ihrer Existenz zu finden und ihm zu folgen. Und das Ganze mache ich mit Büchern, mit Vorträgen, mit Consultings. Und das mache ich auf einer Unternehmensebene und auf einer privaten Ebene. Ne? Es gibt auch Coachings. Und es geht aber immer um diesen roten Faden. So. Und diesen roten Faden, den kann man in der Regel nicht so an die Wand schreiben, so drei Worte. Bei Simon Sinek sind das dann so vielleicht nur drei Sätze. Ich gebe gleich mal ein paar Beispiele. Aber am Ende, wenn man diese drei Sätze hat, dann ist das gut. Aber eigentlich gehört zu jedem dieser Sätze wieder eine Geschichte. Und diese Geschichte ist eigentlich das Interessante. Wenn ich es in Form einer Geschichte erzählen kann, dann hat das was mit mir zu tun. So, ich sage jetzt einfach mal so, mal ganz kurz gucken. Ich gebe mal jetzt zwei Beispiele, also da gibt es sehr lustige Beispiele auch für einen Purpose. Das hört sich so einfach an, diese drei Fragen zu beantworten. Jetzt gucken wir mal. Tesla. Warum? Wir wollen den Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigen. Ganz klar. Wie? Wir haben einen Masterplan, der führt uns von Nischen zu Massenprodukten, zu Massenmodellen und entwickelt darüber hinaus auch eine Infrastruktur. Und was? Wir bauen Elektroautos. Was sonst? Gucken wir mal bei BioNTech. BioNTech sagt, also die Liste kennen wir alle vom Impfstoff, warum? Wir wollen möglichst vielen betroffenen Menschen Zugang zu zukunftsweisenden Therapien ermöglichen und so ihr Leben spürbar verbessern. Wie machen wir das? Durch Kombination einer Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Ja, und was machen wir eigentlich? Wir machen zukunftsweisende, individualisierte Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen. So, darum geht's. Und das kann ich mir, das kann jeder für sich machen. Individuell. So, wenn ich das dann für mich habe, dann gucke ich mir das von der Firma an. Existiert es bereits? Wenn es existiert, passt das irgendwie zusammen? Wenn es zusammenpasst, super. Wenn ich es irgendwie matchen kann. Wenn ich es nicht matchen kann, bin ich möglicherweise im falschen Unternehmen. Gibt es das vielleicht gar nicht im Unternehmen? Dann starten wir doch mal einen Prozess und gucken mal, wie das geht.
Du hast gerade schon die Traumüberleitung aufgemacht zum Thema Storytelling. Storytelling ist ja das andere große Thema, was dir auch am Herzen liegt und über das du ja auch viel schreibst. Wie hängt denn das Thema Storytelling mit dem Purpose zusammen und ist das hilfreich? Also wie wichtig ist das auch, diese Story zu erzählen? Du hast es ja gerade angesprochen, dass hinter jedem dieser Sätze steht ja nochmal eine Geschichte. Ne? Wie wichtig ist denn das, diese Geschichte auch effizient erzählen zu können im Rahmen des Storytellings? Und welchen Impact hat das dann auch auf das Unternehmen oder auch auf die Person selber? Sei es zum Beispiel Bewerbungsprozess, wenn jetzt jemand fragt, ne, warum dieser Job und so weiter, hilft es dann an der Stelle auch, diese Geschichten parat zu haben?
Ja, unbedingt. Also diese, es fängt, sagen wir beim Bewerbungsgespräch an. Das ist doch klasse, wenn ich sagen kann, warum mache ich die Dinge? Wie mache ich sie eigentlich so? Wie stelle ich mir das vor? Und was möchte ich gerne tun? Ja? Worum geht? Das ist doch super. Weil dann kann ich es auch, und das ist auch so eine Form, finde ich, von offener Kommunikation, die für beide Seiten super ist. Dann kann man sich auch schon, passt das eigentlich zusammen? Passen wir auf einer tieferen Ebene? Vielleicht sieht es oberflächlich so aus, als wenn wir passen würden, nur auf einer tiefen Ebene sieht es gar nicht so gut aus, weil das Unternehmen ganz andere Werte hat und vielleicht ein Purpose da anders gelagert ist. Ja, ist doch klasse, dann hat man sich relativ schnell darüber verständigt, ja. Und weiß, so nicht oder grandios. Gut, dass wir geredet haben, je nachdem. Das Zweite ist, wenn ich Menschen mitnehmen möchte, also ich bin jetzt in der Position, ich habe jetzt ein Unternehmen, ich möchte Leute mitnehmen oder ich habe eine Idee, was mache ich denn dann? Und da gibt es für mich eigentlich das schönste Modell dafür, nenne ich die Obama-Methode, das ist in Harvard entwickelt worden, das ist eigentlich eine Technik, Menschen mitzunehmen, indem ich von mir erzähle. Und diese Obama-Methode heißt so, weil Obama die perfekt angewendet hat und immer noch anwendet, weil er einfach ein großartiger Redner ist. Und die sagt, wenn du Menschen mitnehmen möchtest, also so auf eine Reise mitnehmen, du hast vielleicht jetzt was gegründet und dann möchtest du deine Kunden mitnehmen oder deine potenziellen oder Leute gewinnen, die mit dir arbeiten, dann ist die Idee, drei Geschichten zu erzählen. Die eine ist die Story of Self, die andere die Story of Us. Und die dritte, die Story of Now. Und jetzt nur, ich sage ganz simpel so, die Story of Self, die brauchen wir immer. Also wenn wir keine Geschichte von uns erzählen können, im Kontext von Führung, ganz besonders im Kontext von Führung, wo ich den Leuten, wo ich nicht bestimmen kann und auch nicht bestimmen will und nicht sagen, du machst das, sondern hey, entschuldige mal, wir brauchen was Größeres, Ganzes, was uns klammert. Und das haben wir in Form einer Geschichte, eines gemeinsamen Purpose, den wir sharen und gemeinsamer Werte. und Ideen von Prozessen, wie wir unsere Ziele erreichen. Und diese Geschichte, diese Story of Self, die handelt einfach von mir. Ja. Was ist mein Purpose? So, wie komme ich dahin? Und Obama erzählt das immer. Zum Beispiel, jede Stimme zählt. Und dazu hat er dann eine Geschichte zu erzählen. Das macht er ganz, ganz großartig. Aber diese Geschichte alleine reicht nicht. Ich brauche eine Story of Us. Wie ist das eingebunden so? Warum ist das wichtig, dass jede Stimme zählt? Aha, wir sind eine Demokratie, wir sind so bestimmte Gesellschaftsformen, wir brauchen das und das. Ja, okay, das ist jetzt für uns alle. Wir wollen ja jeder das. Du möchtest gern, dass deine Stimme zählt, ich möchte gern, dass meine zählt und so weiter. Und das ist ja so das Wesen auch dieser Demokratie, die wir leben. Und dann brauchen wir noch eine Story of Now. Die Story of Now sagt, was ist jetzt eigentlich zu tun? Also du kannst auch sagen, so Call to Action. Ja, was ist denn eigentlich in der Luft? Was müssen wir denn jetzt machen dringlich? Ja? Hinter welches Ziel stellen wir uns denn jetzt alle? Welchen Impact wollen wir dann erreichen? So, und dann habe ich das alles in Geschichtenform. Und das Ideal ist, dass nicht nur derjenige oder diejenige, die vielleicht die Idee dazu hatte, an der Spitze so einer Bewegung, nennen wir es mal Bewegung, vielleicht das Unternehmen mehr als Bewegung vorstellen, diese Geschichte erzählt, sondern dass diese Geschichte so ist, dass jede und jeder, der damit zu tun hat, seine eigene Geschichte damit verbinden kann. Dass die Geschichte ein bisschen ist wie so ein Regenschirm, sagen, ich kann auch so eine Geschichte erzählen. Für mich ist auch wichtig, dass jede Stimme zählt und. Da habe ich auch ganz persönliche Erfahrungen gemacht. Und ich weiß auch genau, dass es für uns alle wichtig ist. Und genau deswegen möchte ich auch dieses Ziel erreichen, diesen Impact. So ist immer, diese Geschichten sind das Elementare, weil die Geschichten die Form sind, in der wir Werte und Überzeugung teilen.
Ganz, ganz toll. Also genau diese, mich hat das auch immer beeindruckt, wie Obama immer seine Reden gehalten hat. Und man hat immer so gedacht, so, das ist so klar, ne? Alles, was er so erzählt, das macht so alles so Sinn. Und vermutlich, weil halt genau das auch sehr klar ausgearbeitet war an der Stelle. Ne? Das ist halt einfach große Kunst an der Stelle, auch in der Sprache. Eine Frage, die ich jetzt noch habe, bevor ich dann auch unsere anderen Moderatoren einbinden möchte und dann auch noch Fragen natürlich von den Kolleginnen und Kollegen kommen, ist eine Frage, und zwar, du hast ja auch im letzten Teil viele Persönlichkeiten und auch Geschichten zusammengetragen aus dem echten Leben, aus verschiedenen Epochen auch teilweise, sehr viele natürlich aktuell. Sind ja bei der Recherche Punkte aufgekommen, die dich wirklich überrascht haben, wo du dachtest, boah, das hätte ich jetzt aber echt nicht gedacht? Oder also, gab es so einen Moment überhaupt, das ist vielleicht jetzt auch nicht nur bei den Geschichten, auch allgemein, als du recherchiert hast für das Buch, gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht?
Häufiger, also wirklich häufiger, weil ich hatte wirklich ein unglaubliches Glück. Das ist ja irgendwie, du fängst an, so ein Interview zu verabreden, freust dich, dass es klappt. Achso, das ist so toll, dass ich jetzt mit ihr reden darf. Und dann ist es häufig so gewesen, dass die dann weitere Leute empfohlen haben und so. So kam ich dann irgendwie von einer, ich will nicht sagen Erleuchtung, aber so von einer, oh wow, hätte ich nicht gewusst, zum nächsten. Ich gebe mal vielleicht zwei Beispiele. Ich habe mit einer Investorin geredet, die ich schon länger kenne, das ist die Aline. Und Aline hat mir von Impact-Unternehmen erzählt. Und ich hatte immer gedacht, ich wüsste, was Impact-Unternehmen waren, aber irgendwie so richtig genau wusste ich das nicht. Und möglicherweise wissen das auch nicht alle, die hier in diesem Kreis jetzt versammelt sind. Die Idee eines Impact-Unternehmens ist, dass der ökonomische Erfolg und das Gute, das ich für die Gemeinschaft tue, auf einer Linie liegen. Also dass es automatisch heißt, mehr ökonomischer Erfolg gleich mehr für die Gemeinschaft tun. Okay? So dass ich quasi auf dieser Achse Unternehmen konstruieren kann. Und sie gab mir ein Beispiel, und da habe ich angerufen und gesagt, oh, die muss ich auch unbedingt reden, von Auticon. Das mich total frappiert hat, weil die Geschichte ist folgende. Der Gründer von Auticon, das ist eine Unternehmensberatung, die nur Autistinnen und Autisten beschäftigt. Meistens sind die männlich. Das ist ein Muster, das eher bei Männern auftaucht. So, für IT-Beratung. Und dann haben die gesagt, erklärt mir das mal, Jalina hat mich empfohlen, wie ist denn euer Unternehmen aufgebaut? Ja, der Gründer hatte einen autistischen Sohn. Und jetzt ist die Frage erstens, wie hat der Gründer gedacht? Er hat gesagt, war so ein erfolgreicher Manager. Ja, viele machen das dann so, dass sie irgendwie so ein kleines Umfeld schaffen, in dem ihr Kind, das sozial als schwierig empfunden werden mag, gut arbeiten kann, so ein bisschen so für sich, dass sie so eine Welt schaffen, so ein bisschen wie so eine Bubble so. Und er hat gesagt, das will er nicht. Er möchte gerne, wenn er so, je mehr er sich mit diesem Thema beschäftigt, er möchte eine größere Lösung haben, die mehr Leuten hilft. Und dann hat er mit vielen Leuten gesprochen, die haben immer das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, ja, ich habe Mathe studiert. Ja, ich habe Biologie studiert. Ja, und was machst du jetzt? Ja, ich bin Regalanräumer bei Edeka. Ja, scheiße. So geht's nicht. Was machen wir jetzt mit denen? Das kann ja nicht sein. Wir haben so viel Intelligenz, so viel großartige Menschen. Wir müssen jetzt irgendwas tun. Und dann hat er gesagt, vielleicht können wir eine Umgebung schaffen, eine Unternehmensberatung, wo die ganz gezielt, weil viele waren im IT-Bereich auch sehr gut, wo die ganz gezielt unterstützen können. Wir müssen nur ein Framing machen, also so, oder eine Geschichte schaffen, wo die sich wohlfühlen im Kontext und wo alle in der Firma wissen, pass mal auf, also bestimmte Sachen, lass mal Ruhe, wenn die in den Raum kommen, dann haben die jetzt keine Lust, dass sie alle sagen, hallo und toll, dass du da bist und so. Dass, nee, die wollen da lieber so, wollen sich einfach so hinsetzen und wollen so verschwinden in dem Ganzen und fühlen sich viel wohler, wenn das und das so. Alle drüber aufklären, mit denen reden und die Arbeitsbedingungen klären. So, das haben die gemacht. Das hat super funktioniert. So, und die Logik ist jetzt ganz simpel. Und das Unternehmen ist jetzt in mehreren Ländern, ist auch in den USA. Und einfach, je mehr es ihnen gelingt, autistische Arbeitskräfte sozusagen aus diesem Arbeitsmarkt Edeka Regaleinräumer rauszuholen und sie wieder, sagen wir mal, so Tätigkeiten zuzuführen, die für sie viel erfüllender sind und auch für die Gemeinschaft erfüllender, desto besser. Desto besser für das Unternehmen und desto besser für die Gemeinschaft. Das ist doch toll. Also das hat mich total frappiert und davon habe ich mehrere Sachen gefunden. Es wäre einfach großartig, so zu denken.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich hatte auch einige Geschichten ganz, ganz spannend gelesen. Also ich kann das auch wirklich nur empfehlen. Wir haben hier auch für euch nochmal in der Audienz nochmal auch den Link geteilt zum Buch. Also gerne auch einfach draufklicken, dann kommt ihr direkt zum Buch That's Me, wie Sie Purpose als Kompass zum Erfolg nutzen. Und jetzt möchte ich gerne auch unsere Co-Moderatorin mit einbinden und übergebe den Ball direkt an die Jasmin. Liebe Jasmin, hast du Fragen an den Thomas?
Na, selbstverständlich. Ich freue mich schon und schare mit den Hufen quasi. Ja, total spannend. Vielen lieben Dank, lieber Thomas. Meine Frage ist erstmal ganz allgemein zur Sinnfrage. Gefühlt war das ja früher etwas, das irgendwann später, also im Laufe des Lebens kam so. Heute scheint es irgendwie etwas zu sein, was deutlich früher eine Rolle zu spielen scheint. Also auch wenn ich jetzt an die Generationen XYZ denke, woran liegt das denn aus deiner Sicht?
Also kann ich absolut zustimmen. Früher war das so sozusagen irgendwie so ganz blöde Moral. Ja, erstmal müssen wir irgendwie sehen, dass was zu essen auf dem Tisch steht und dann kümmern wir uns um Sinnfragen. Das hört man übrigens heute auch noch häufiger in Unternehmen. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt so die beste Art, an die Themen ranzugehen. Und heute, ich glaube, möglicherweise einfach, ich würde mal sagen, die Lebensumstände haben sich geändert, sagen wir in Europa. Wir haben eine sehr, sehr lange, vergleichsweise friedliche Umgebung, jetzt hier in Deutschland. Und relativ, ne, mit ganz vielen natürlich Fragezeichen und Einschränkungen, aber relativ behütet aufgewachsen und einfach zu sagen, ja, diese Sinnfrage, die kommt vielleicht einfach viel eher. Möglicherweise, das ist auch ein Gefühl, das ich häufig habe, also ist einfach eine These, dass diese Generationen jetzt, die Y und Z, dass die vielleicht auf eine Form, auf eine Art reifer sind. Möglicherweise auch, weil sie internationaler aufgewachsen sind, weil sie hier ein Schuljahr gemacht haben, weil es ein Projekt in Indien gab und dies und so, oder weil sie einfach einen anderen Blick haben, eine andere Perspektive und weil sie viel mehr wertschätzen, sozusagen das große Ganze. Ist eine Hypothese von mir. Was glaubst du?
Na, es sind wahrscheinlich verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Ich bin absolut bei dir. Ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass das Wissen viel besser zugänglich ist und auch schneller zugänglich ist, dass auch ein gewisses Bewusstsein einfach deutlich stärker entsteht. Würdest du dem zustimmen?
Absolut. Also das Internet hat das Ganze extrem beschleunigt. Absolut. Und Social Media genauso. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist eigentlich, Ist interessant, also so aus meiner Erfahrung. Ich habe ja so ein bisschen, also so, ich konnte ja so mit so einem Seitenblick erleben, so die Gründung der Grünen Partei und all diese Sachen. Und so wie das heute auf eine Art, wie das wiederkommt, finde ich ganz, ganz großartig und viel, sagen wir mal, ja, viel angenehmer und glaube ich auch viel nachhaltiger als, auch wenn man immer die Dauer unterschätzt, ne? Aber dort viel, viel nachhaltiger als damals.
Absolut, ja. Und die zweite Frage knüpft ein Stück weit daran an. Also ich habe schon den Eindruck, dass immer mehr Unternehmen, gerade auch in Deutschland, ja, das auch verstanden haben und durchaus auch versuchen, sich eben mit der Unternehmensvision zum Beispiel auseinanderzusetzen. Über viele Jahre im Übrigen auch schon. Das Ergebnis ist meistens, dass da irgendwas in der Schublade liegt. Die versteht oft keiner und merkt sich auch keiner, weil teilweise einfach viel zu abstrakt und keiner identifiziert sich damit im Unternehmen. Und du hattest das Why, How und What angesprochen. Das ist sicherlich ein Anknüpfungspunkt. Ich habe aber den Eindruck, dass es darüber hinaus noch geht, dass es irgendwas ist, was da fehlt, was dazu führt, dass das nicht richtig gelingt, obwohl sie wirklich ganz viele Bestrebungen in diese Richtung haben. Was ist dann aus deiner Sicht so der Hauptgrund dafür, woran das liegen könnte? Hast du da Beobachtungen aus den Unternehmen?
Ja, der Hauptgrund ist für mich, dass das Purpose, ähnlich wie Vision und so, als Chefsache empfunden wird. Und dass sich, sagen wir mal, die obersten Gremien versammeln, das entwickeln und dann im Unternehmen abwerfen. Und das funktioniert nicht.
Super, vielen, vielen lieben Dank. Jan-Marc, damit übergebe ich erstmal an dich.
Vielen Dank. Ja, also da waren schon einige Impulse dabei und ich möchte nochmal sagen, ja, Chip kenne ich auch, habe ich damals sehr, sehr häufig gekauft, gerade auch wegen den CDs. Ja, das gab es ja auch mal, dass die Software auf CDs verteilt wurde. Nutze ich heute teilweise auch noch für den Download von Tools, um ehrlich zu sein, weil ich einfach weiß, dass es eine sichere Quelle ist, um meine Tools dann zu bekommen und dass sie einigermaßen geprüft sind. Also vielen Dank, dass du das damals so vorangetrieben hast. War auf jeden Fall was Prägendes in meiner Kindheit und meiner Jugend. Und das Thema Jugend, das habe ich auch, weil wir über diese verschiedenen Generationen gesprochen haben und das hat mich angesprochen. Und die Frage, die sich für mich daraus ergeben hat, ist, das ist ein Gefühl und vielleicht hast du mehr als ein Gefühl, weil du dich natürlich tiefer damit beschäftigt hast. Ist ja, das Thema Purpose ist wichtiger geworden, auch gerade in jungen Jahren. Aber von dem, was ich so teilweise mitbekomme, scheint auch die Verzweiflung größer geworden zu sein, wenn man in jungen Jahren seinen Purpose noch nicht gefunden hat und noch nicht weiß, warum man auf der Welt ist, was man vielleicht beruflich machen möchte, ist es wirklich so? Und wenn ja, woher kommt das denn?
Das ist keine ganz leichte Frage. Also erstmal vielen Dank, dass du Chip genutzt hast damals. Das höre ich häufig. Und das hat sehr viel Freude gemacht, die Marke Chip zu betreuen. Und jetzt würde ich sagen, ja, woher kommt das, diese Verzweiflung darüber? Ich spüre die Verzweiflung vielleicht erstens nicht ganz so stark wie du, aber ich sehe klar, dass die Jugend, heutzutage sagen wir einfach mal, nehmen wir Gen Z, ja, so einfach ältere Jungs, sagen, ja, was ist denn mit euch? Ja, wir müssen es schon finden, wir müssen schon wissen, wozu wir auf der Welt sind und so, guck mal, die Greta, die macht das ja vor und so. Ich würde da mal zur Entspanntheit raten, weil die Dinge finden sich ja in der Regel. Und du kannst diese Sachen ja nicht erzwingen. Kannst ja nicht, so, Nehmen wir den Golden Circle, meinetwegen, weil das das einfachste Tool ist. Ne? Es ist vielleicht nicht so leicht, jetzt über so komplexere Tools zu reden, aber sagen wir auch, der Golden Circle lässt sich ja erweitern. So, warum? Wozu mache ich das dann? Ja? Wozu bin ich dann da? Also, das ist eine Grundfrage. Es ist ja gut, dass ich mir diese Frage stelle. Das ist auch eine Frage, die sehr tief geht. und dir auch erlaubt, dass sich Antworten verändern im Laufe der Zeit. Dann muss ja nicht immer die gleiche Antwort haben. So, ich kann das ja weiterentwickeln. Und da würde ich auch sagen, relax, an dieser Stelle stehen bleiben, so und so. Dann eben nicht. Entscheidend ist ja, dass die Frage da ist und dass ich mir die Frage wieder stelle. Und wenn ich keine Antwort habe, dann habe ich eben keine Antwort oder keine zureichende Antwort. Das muss man aushalten, finde ich. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Ich finde, dass so zwei Dinge so miteinander eng verbunden sind und beide fundamental wichtig, um Spaß zu haben im Job und gleichzeitig auch eine sinnerfüllte Tätigkeit zu machen. Und das ist einmal, ist es die Leidenschaft, also Passion und Purpose, dass sich die verbindet. Vielleicht weiß ich mehr über meine Leidenschaft. Dann folge ich doch erstmal meiner Leidenschaft und versuche aber immer zu sagen, ich habe zwei Kreise. In der einen stehen meine Leidenschaften und in der anderen stehen meine Purpose-Vermutungen und versuche, die immer übereinander zu legen. So, was ist so der größere Sinn, dem ich das unterordnen könnte? Bietet vielleicht ein Unternehmen den an? Dann gehe ich da doch mal hin und gucke mal, wie weit ich komme. Und dann lerne ich und dann schaue ich mir das wieder an, was passiert mit diesen Kreisen und der Schnittmenge, die interessante ist. Denn das haben Forschungen ergeben, wenn ich das übereinander legen kann, sozusagen meiner Leidenschaft folgen und das Gleiche und das zugleich einem höheren Ziel zu unterstellen, dass das eigentlich die ideale Lösung ist. Und da würde ich einfach sagen, wenn wir irgendwas gelernt haben in dieser Zeit, dann ist es doch das agiles Vorgehen extrem, also dass man damit wirklich tolle Dinge schaffen kann. Und da würde ich dann einfach agil und entspannt vorgehen, so Schritt für Schritt. So, ich baue halt einen Entwurf und sage, mal gucken, wie weit dieser Entwurf trägt. Und dann überprüfe ich den Entwurf wieder. Dann modifiziere ich ihn. Und so bewege ich mich Schritt für Schritt, einfach kleine Schritte.
Super spannend, vielen, vielen Dank. Ja, die Reise ist das Ziel, wie es immer so schön heißt, auch wenn das manchmal eine sehr, sehr frustrierende Aussage sein kann. Eine Frage, die sich mir noch anschließt, weil du ja mit unheimlich vielen Menschen und Gründern und Entscheidern auch zu diesem Thema gesprochen hast. Wir reden ja super viel auch über Gleichberechtigung. Das Thema hat ja in den letzten Jahren richtig Fahrt aufgenommen und auch zu Recht. Die Frage, die sich da für mich anschließt, ist, gibt es denn, was den Purpose angeht, gibt es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern und vielleicht auch in der Herangehensweise? Und wie würde sich das dann in diese Frage einbetten, dass wir jetzt sagen, okay, wir führen jetzt eine Quote ein oder wir wollen unbedingt die Gleichberechtigung? Macht das Sinn, wenn man das aus dieser Brille vielleicht betrachtet?
Die Frage hat mir so noch niemand gestellt, muss ich sagen. Gibt es Unterschiede? Also vielleicht die erste Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, so gibt es Unterschiede so in der Betrachtung oder in der Herangehensweise an Purpose zwischen den Geschlechtern? Könnte ich nicht sagen. Ist es gut, wenn man quasi eine Quote vereinbart? Weiß ich nicht. Ich würde ganz anders vorgehen. Ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall gut, wenn wir versuchen, möglichst divers zu sein, wenn wir ein Thema angehen. Also wenn wir meinetwegen sagen, wir befassen uns mit dem Purpose eines Unternehmens, dass da eine ausgeglichene Anzahl von Männern und Frauen sitzt. Und nicht nur das, ne? Könnte genauso Altersgruppen sein oder von Jobqualifikation, so, dass du das eine. Und damit, glaube ich, habe ich schon total viel erreicht. Also einfach zu sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ich hätte eine starke Hypothese, dass es sicherlich nicht das Gleiche ist. Aber ohne das zu wissen, glaube ich, indem ich das balanciere, funktioniert das. Und das wird auch den richtigen Weg dann finden, wenn ich die Kräfte ausgleiche.
Vielen Dank, Thomas. Ich habe die ganze Zeit, während ich euch spannend zugehört habe, also das ist wirklich, mein Kopf, der pritzelt schon wieder und ich habe ganz viele Ideen. Allerdings, was ich jetzt tatsächlich auch in den letzten Jahren festgestellt habe, und wir leben ja auf Nordzypern und es kommen immer mehr Deutsche auch hierher, und das Thema Digital Nomad oder dieses digitale Leben und dass man alleine arbeitet und sich nicht mehr an ein Unternehmen bindet, und dieser Freiheitsgedanke ist für viele ganz, ganz wichtig. Inwiefern kann man das denn als Unternehmen sozusagen auch, um seine Leute eben zu halten oder auch diesen Freiheitsgedanken für die Leute eben zu halten, ist Freiheit überhaupt ein Purpose, für den man als Unternehmen auch so leben kann für seine Mitarbeiter, um seine Mitarbeiter zu halten? Oder ist Freiheit vielleicht gar nicht so ein richtiges Purpose für die Leute, dass sie sagen, irgendwann kommen sie wieder zurück, weil Freiheit alleine reicht nicht? Wie schätzt du das denn ein? Weil das ist ja wirklich jetzt gerade ein Riesentrend.
Glaube ich auch, dass es ein Riesentrend ist. Und Freiheit ist ein zentrales Thema. Freiheit verstanden in dem Sinne, meinetwegen von überall zu arbeiten. Ne? So diese Form genau. der Freiheit, ne? Ja. Oder?
Genau, also von überall zu arbeiten, auch für keinen, also so ein bisschen das egoistische egoistischen Freiheitsgedanken. Man muss sich auf keinen mehr einstellen. Ich kann machen, was ich will. Ich kann arbeiten, wann ich will, von wo ich will und so weiter.
Aber für ein Unternehmen oder für mehrere? Was meinst du?
Entweder für sich oder also deswegen kündigen ja auch gerade viele, um einfach diesen Freiheitsgedanken zu leben, dass man sich total unabhängig und eben frei fühlen kann. Und das ist natürlich auch ein Problem für Unternehmen, weil das kann man ja nicht immer unterstützen als Unternehmer. Ne? In dem Sinne kann ja sein Mitarbeiter nicht unbedingt diesen Wunsch immer erfüllen, weil da geht es ja auch dann ein bisschen um Verbindlichkeit. Es widerspricht sich für mich ein bisschen. Wie denkst du, dass dieses Gefühl, diesen Freiheitsdrang haben, dass das dieser Purpose so stark ist, dass der auch bleibt? Oder ist das tatsächlich nur so ein bisschen so eine Phase und es muss eigentlich ein größerer Purpose sein, ja, wie du gesagt hast, zum Beispiel die Welt zu retten, muss das wesentlich größer sein für das Unternehmen, um Leute zu halten oder was, wie schätzt du das ein? Weil das ist für mich so ein bisschen widersprüchlich noch gerade.
Verstehe, absolut. Jetzt, ich glaube, jetzt ist die Frage so richtig angekommen bei mir. Ich würde relativ simpel sagen, mit Sartre, also es gibt zwei die Freiheit hat zwei Gesichter. Da haben wir einmal die Freiheit von, über die hast du gerade geredet, also die Freiheit von irgendwie, nee, ich muss da jeden Tag im Büro gehen oder so, oder ich muss in einer bestimmten Stadt sein, in einem bestimmten Land sein, ne? Auf einem bestimmten Kontinent sein. Ne, muss ich alles gar nicht. Und das ist ja großartig. Also das ist so, das alleine ist in dem Sinne, das ist ja kein Purpose, das ist ja in dem Sinne kein Sinn. So, das ist erstmal frei. Ich möchte mich frei bewegen, dann kann ich irgendwie viel mehr, viel eher das machen, was mir gemäß ist. So, Punkt. Das ist doch super. Bei mir selber ist auch, ich lebe auch in zwei Ländern. Also meine Frau und ich, wir leben in Spanien und hier in Herrschingen am Ammersee. Also wir sind sozusagen auch dazwischen. Ich finde das auch, oder reisen auch gerne. Ja, das ist einfach, das finde ich ganz, ganz großartig. Jetzt kommt die Freiheit zu. Das ist also die Freiheit von, ja. Und Sartre sagt, Freiheit von ist so, ist okay, muss man sich schon mit beschäftigen. Aber Freiheit zu ist das Entscheidende. Wir sind nur frei, irgendwas zu tun. So, jetzt haben wir diese Freiheit und nu, jetzt genießen wir sie. So, kann sein, wie du gesagt hast, ja, das nutzt sich irgendwann ab, ja, das ist schön hier in der Südsee und schön hier die Strände und all das. Klüger wäre es vielleicht, und das findet sich, glaube ich, dann aber automatisch, hätte man das als zweiten Schritt betrachten, zu sagen, wenn ich jetzt einen höheren Purpose hätte, ja, wenn ich jetzt mein Schaffen etwas unterordnen würde, was so ein klein bisschen größer ist als diese Idee, hey, Hauptsache ich kann hier irgendwie so ein entspanntes Leben leben, dass ich dann möglicherweise einen höheren Grad von Zufriedenheit habe, einen höheren Grad von Glücksempfinden, auch einen höheren Grad irgendwie von Empfinden, ich kann irgendwie Leuten so nützen. In der Pandemie zum Beispiel gab es Studien und die haben einfach gesagt, so Leute, die Tatjana Schnell, die macht so Studien, das ist so eine Professorin für das große Thema Sinn, die sagt so, wie ist das eigentlich so mit Leuten, die in der Pandemie, unter welchen Voraussetzungen passiert was? Also fühlen sich die Leute stark angegriffen dadurch? Also die sagt, Leute, die, sagen wir mal, diese Purpose-Frage für sich geklärt haben, die hat das im Vergleich relativ wenig aus der Ruhe gebracht. So. Das ist eine, das kann man jetzt für sich machen. Ich kann mich aber auch im größeren Ganzen anschließen, indem ich zum Beispiel sage, ich arbeite für ein Non-Profit oder ich arbeite für ein Unternehmen mit einem klaren Purpose. Und es gibt ja ganz viele, die das anbieten, irgendwie von überall zu arbeiten und sagen, und dann schließe ich mich dem halt an, weil das passt sehr gut zu dem, was ich mir vorstelle. So. Und dann hätten wir diese zweite Version der Freiheit eben auch. Aber Freiheit bitte immer denken, also in meiner Welt zumindest, mit diesen beiden Gesichtern. Freiheit von, Freiheit zu.
Vielen Dank. So habe ich das auch noch nie gesehen. Eine Anschlussfrage wäre daran, das hatten wir auch in einer Runde letztens besprochen, das Thema New Work, und haben festgestellt, da gibt es ganz viele verschiedene Definitionen. Wie definierst du das und hat New Work auch was damit zu tun, dass immer mehr Leute auch den Purpose eben in den Mittelpunkt stellen?
Da muss ich jetzt fast passen. Ich habe gar keine richtig gute Definition von New Work, weil witzigerweise benutze ich dieses Wort gar nicht. Ich lese es häufiger. Aber sag mal, in meinem Vokabular ist das nicht so wichtig. Was ich sehe, ist genau dieser Wunsch halt, irgendwie viel stärkere Freiheit zu haben im Gestalten irgendwie meiner Arbeitswelt. Und ein stärkeres Streben danach, sinnhafte Dinge zu tun. Und ja, das sind so für mich die elementaren so Richtungen. Und ich glaube, dass die großartig sind und dass das Ganze in eine sehr, sehr gute Richtung geht. Und das wäre halt vor 20 Jahren, hätte das nicht so einfach funktioniert, so ohne Internet. Und wäre irgendwie aber jetzt so, was soll's. Ich meine, wir können das machen. Ich würde den Purpose in diesem Kontext immer sehen als Klammer. Einfach zu sagen, ich habe jetzt ein Unternehmen und die Leute arbeiten, sagen wir, from anywhere. Wenn ich irgendwas habe, irgendwie diese große Geschichte, unter der sie alle stehen, ja, so wie bei Obama, ne, wenn meinetwegen klar ist, so jede Stimme zählt, so darum geht es hier, wir möchten, dass jede Stimme zählt und idealerweise wählen die für jemanden, der es befürwortet, dass jede Stimme zählt. So, wir möchten sowas. Und dann haben wir alle eine ganz klare Geschichte im Kopf und sagen, logisch, das kann ich mit meiner Geschichte verbinden und das ist vollkommen egal, wo ich bin und es ist egal, in welcher Form ich arbeite. Und das hilft mir extrem, jedes Meeting zu strukturieren, weil ich mich immer daran erinnere, klar, warum machen wir das eigentlich hier so? Was ist der Kern irgendwie von dem, was wir tun? Und das kann ich auf Teamebene machen, das kann ich auf Gruppenebene machen, das kann ich auf Unternehmensebene machen. Ich kann dir gerne noch ein Beispiel geben, wenn du magst.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe nämlich New Work benutze ich nämlich so auch nicht. Also da bin ich da, deswegen hat mich das jetzt nach deinen Recherchen und so, habe ich gedacht, vielleicht ist es dir dann öfter über den sozusagen auf die Füße gefallen und du hast das für dich auch schon erkannt. Deswegen hat mich das interessiert. Aber das Beispiel höre ich mir sehr gerne an und dann macht bestimmt die Mona weiter. Danke.
Okay. Ich habe gesprochen mit dem Geschäftsführer und Gründer von Holacracy One. Das ist so ein Unternehmen, das ist ziemlich abgefahren. Die sagen im Grunde, also die haben, man könnte jetzt fast sagen, New Work auf die Spitze getrieben. Die sagen, wir brauchen im Wesentlichen, wir lösen das Unternehmen auf. So, das ist ja diese Idee. Ist auch so ähnlich wie diese sogenannten Thiel-Unternehmen in anderen Betrachtungen. Einfach sagen, nee, wir brauchen das nicht mehr, diese festgefügten Strukturen. Wir brauchen das nicht mehr, dass irgendjemand da durchregiert und sagt links, rechts, oben, unten und so weiter, sondern wir lösen das Unternehmen auf wie ein Organismus in kleine Teile dieses Organismus, die sich aber selber verwalten und die selber sozusagen mehr oder weniger autonom agieren können, die aber Schnittpunkte natürlich haben mit den anderen Teilen dieses Organismus. Und das Verbindende ist sozusagen ein großer Purpose. Und dann Ableitungen davon, wofür sind wir da, und Ableitungen davon auf Teamgruppenebene. Und diese Holacracy One, dieses US-Unternehmen, die führen halt Holokratie ein in Unternehmen. Also genau dieses Holokratie bedeutet letztlich, dass ich sage, ich zerlege das Unternehmen in so eine Reihe von Zirkeln, die unabhängig voneinander arbeiten können, die aber so diese Berührungspunkte und Übergänge haben. Und Purpose ist das zentrale Element in diesem Unternehmen. Das ist das, was alles verbindet. Was ist der Sinn? Ja, warum machen wir das? Als Ganzes und jeder Bereich. Das verbindet quasi alles. Und darum haben die einen ziemlich abgefahren, muss man sagen. Ich weiß bis heute noch nicht, wie ich das finde, bei eines der abgefahrensten Interviews, das ich geführt habe, ein ziemlich abgefahrenes Unternehmen gebaut, das wiederum anderen Unternehmen hilft, quasi so eine auf die Spitze getriebene Form von New Work zu etablieren. Und das Ganze ist letztlich der Tanz um einen Purpose. Jetzt kommt der Trick. Und dieser Purpose ist evolutionär. Der ist also nicht fest. Also wenn Patagonia hat auch nicht immer geschrieben, wir sind im Business, um den Heimatplaneten zu retten. Das klang auch mal anders. Wir müssen das immer wieder angucken und sagen, wir haben auch eine Vorstellung davon, dass wir ein evolutionäres Unternehmen sind. Und auch all die Sachen, die wir als Grundpfeiler betrachten, gucken wir uns von Zeit zu Zeit an und adaptieren sie entsprechend. Kann man das verstehen?
Ja, vielen, vielen Dank. Super Beispiel, vielen Dank. Ich glaube, der Jan-Marc hatte noch eine Frage, dann würde ich direkt an den Jan-Marc
übergeben. Die Jasmin hatte zuerst noch eine.
Entschuldigung, ich kam durcheinander.
Liebe Jasmin.
Alles gut. Ach ja, total spannend, wirklich. Also es ist, bei mir wirkt es jetzt die ganze Zeit schon nach und ich bin am Überlegen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, mit der Unternehmensspitze und so und Unternehmensführung ist dafür verantwortlich mit dem Purpose in Deutschland, dass sich eben der eine oder andere nicht so richtig damit identifiziert. In deinem Kapitel dem Purpose ein Gesicht geben, hast du das Beispiel mit Tesla angebracht und da möchte ich gerne ein Zitat rausziehen. Tesla geht mit einem Growth Mindset, einem Anfängergeist an die Dinge heran. Wodurch genau zeichnet sich deiner Meinung nach denn ein Growth Mindset aus? Und was ist in diesem Zusammenhang ein Anfängergeist? Weil ich glaube, bei diesem Thema Mindset steckt auch noch mal ganz, ganz viel drin.
Oh ja, jetzt mal, ja, Semin, coole Frage am Sonntagmorgen um 9. Ja, da steckt eine Menge drin. Fangen wir mal mit dem Anfängergeist an. Was Elon Musk auszeichnet, erzählt am besten eine Episode, eine kurze, die ist aber bei SpaceX so. Das ist dieser Anfängergeist. Bei SpaceX gibt es so eine, ich glaube, die Sendung heißt 60 Minutes. Die zeigen, machen immer so Porträts, ne, so eine Reportagereihe. Und da spricht der, die sitzen dann so bei SpaceX, also dem anderen, dem Weltraumunternehmen von Elon Musk. Und dann sagt der Reporter, ich fasse mal kurz zusammen, was sie mir bisher erzählt haben. Also da vorne kommen so alle möglichen so Teile rein, so Platinen und Computerteile und Metall und was weiß ich, dann wird das hier alles irgendwie zusammengeschraubt und da hinten kommt eine Rakete raus, die dann zum Mars fliegt und so oder zu einer Raumstation. Und sagt Elon Musk, ja, so ist das ungefähr. Okay, aber Sie sind ja gar kein Raketentechniker. Nö, sagt er, ich habe Computerwissenschaften studiert. Ja, wie haben Sie das? Aber Sie sind doch hier der Chef von dem Ganzen. Sie sind auch der Chief Scientist und alles. Ja, sagt er. Ja, und woher können Sie das? Jo, das habe ich mir so beigebracht. Wie? Sie haben Raketenbau und Do-it-yourself gelernt? Jo, so kann man das sagen. So, das ist jetzt mal der erste Punkt. Okay, Anfänge. Geist einfach zu sagen, nicht zurückschrecken. Kinders, wir gucken uns mal ganz einfach an. Es ist toll, dass es ein NASA-Thema war. Ich bewundere, das sind alles meine Helden und so weiter. Und mal gucken, wie weit ich da komme. Also einfach so. So, und das überschneidet sich sehr stark auch mit diesem Growth-Mindset. Denn dieses Mindset ist ein Mindset, das sagt, keine Angst vor großen Themen, keine Angst vor dem Unbekannten, sondern mehr als stolpern kann ich ja nicht. Und wenn ich stolper, dann falle ich hin und dann stehe ich halt wieder auf und habe ich gelernt, okay, an der Stelle stolpern, vielleicht nicht so gut, das nochmal so zu machen. Mehr ist das nicht. Das ist letztlich, ist es ein Mindset, das nicht so sagt, oh, ich vermeide das jetzt, ich muss das echt nicht tun, weil es kann sein, dass ich da scheitere. Und wenn ich jetzt scheitere, dann ist das ja total panne, peinlich, dann lachen alle über mich und so. Growth Mindset ist eher zu sagen, ja, ich verstehe dieses Mindset und so, aber ich bin nicht so. Also ich glaube, das Scheitern Teil des Prozesses ist. Und bei Elon Musk ist ja ständig, ist ja egal. Ob. Also man kann das noch ein bisschen pointierter sehen bei SpaceX, aber natürlich auch bei Tesla. Einfach bei Tesla genauso, ja, das ist gut, es gibt diese tollen Autounternehmen und die machen das schon zig Jahre und so. Und die machen das ganz großartig. Wir machen das jetzt mal auf unsere Art. Und wir fangen mal einfach so an. Und wir nehmen uns jetzt einfach, wir bauen jetzt mal ein Auto in der Garage, ein Elektroauto, das wir geil finden. So, und das machen wir mal zack. 4 Monate ist die Karre fertig und nicht irgendwie, nicht verkopfen und Riesenpläne machen. Und dann gucken wir mal an, wie der fährt und wie die anderen das so finden. Also wieder dieses so agile Vorgehen. Und so ist Elon Musk. Und mit diesem Mindset kann man, das sieht man ja bei ihm, wahnsinnig weit kommen. Ich finde es irgendwie so eine Freude, dabei zuzugucken. Wie geil, der schreckt ja vor nichts zurück.
Absolut, da kann ich mich nur anschließen. Mir geht's genauso. Ja, Jan-Marc, übernimm direkt. Danke.
Ja, ich musste im Hintergrund so lachen, weil wie oft ich in meiner Karriere, ich komme ja ursprünglich aus einem Großkonzern, gehört habe, naja, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft. So nach dem Motto, es ist einfach zu lösen. Und dann von Elon Musk hast du dann so ein Zitat nach dem Motto, Raketen bauen kannst du auch nach dem Motto auf YouTube lernen. Ist halt eine, das zeigt so die Gegensätze im Denken und ich musste echt lachen im Hintergrund heute Morgen. Das ist der Wahnsinn. Eine Frage, die mich noch ein bisschen umgetrieben hat, und das passt jetzt auch, glaube ich, ganz gut zu dem Growth Mindset, geht nämlich so ein bisschen in die andere Richtung. Wir haben ja einmal die Wirtschaft, und jetzt haben wir alles aus dem relativ wirtschaftlichen und dem individual menschlichen Sinn betrachtet. Jetzt gibt es ja aber auch noch sowas wie Politik. Und du hattest vorhin auch Obama angesprochen und ein begnadeter Redner. Die Frage, die sich mir manchmal so aufdrängt, ist, kennen Politiker ihren Purpose? Ich weiß nicht, ob du da die Chance hattest, das in deinen Interviews irgendwie auch mit zu ergründen oder was da vielleicht auch so deine Wahrnehmung ist. Denn manchmal, also viele Menschen, und da schließe ich mich nicht aus, haben ja so das Gefühl, das, was so vor der Wahl kommuniziert wird, ist nach der Wahl nicht mehr ganz so aktuell. Klar, da gibt es dann Koalitionsverhandlungen und so weiter und Kompromisse machen. Aber die Politikverdrossenheit kommt ja auch sehr, sehr oft daher, dass man das nicht ganz so nachvollziehen kann. Wie siehst du denn das? Wie wichtig wird denn politisch gesehen, auch damit die Demokratie eine Überlebenschance hat und auch gestärkt aus all dem herausgeht, was wir auch gerade so erleben mit den ganzen Spaltungen. Wie wichtig wird es denn, dass Politiker in Zukunft in der Lage sind, diesen Purpose zu artikulieren, aber eben auch diese Unterschiede zwischen den Generationen zu überblicken? Weil die Politiker sind ja meistens eher ein gesetztes Alter, wobei ich glaube, wir haben den jüngsten Bundestag aller Zeiten. Und da gibt es ja dann natürlicherweise die Spannungsfelder zwischen einer Generation, aus der eine Greta kommt, und eben eine Generation, aus der ein Olaf Scholz kommt.
Ja, absolut. Ich bin, sage ich halt vorweg, einfach so vor die Klammer, ich bin kein Experte für Politik. Punkt. Und ich habe Politik ganz bewusst aus meinem Buch rausgelassen. Ich gesagt habe so, in dem Thema bin ich nicht so gut. Deswegen kommt eigentlich hier eher eine laienhafte persönliche Antwort. Okay. Die geht folgendermaßen. Ich sehe Politiker, die sehr, sehr stark purpose-getrieben sind. Sehr, 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 sehr stark. Und die sehe ich weniger in Deutschland. Wenn ich mir mit Nelson Mandela zum Beispiel angucke, einfach jemand, der seine Rolle gespielt hat und seinen Kampf gekämpft in Südafrika, der lange im Gefängnis war und so nachher der Staatspräsident geworden ist. Also wenn ich so eine Entwicklung sehe, man könnte auch ganz krass sagen, so am Anfang von so einer Art von Terroristen, ja, zum Staatsoberhaupt, und aber immer dieser Idee gefolgt, dieser Vision, könnte man sagen, so Purpose, so, dass Südafrika ein Land ist, und in dem Schwarz und Weiß auf eine ganz andere Art irgendwie zusammenkommen als jetzt, so schwarz dominiert weiß, weiß dominiert schwarz, so, als zu seiner Zeit. Das geht gar nicht so ungefähr, entschuldige mal. Also wir wollen dieses Rassenthema, das wollen wir lösen, ganz anders. Und damit eine andere Form von Gerechtigkeit und alles einführen. So, solche Menschen sehe ich, die gibt es immer wieder. Die gibt es sehr, sehr wenig, finde ich, in Europa nach meiner Wahrnehmung. Also vielleicht ist auch deutlich weniger Raum dafür, weil wir ja schon ganz weit, viel, viel weiter, könnte man jetzt sagen, in der fortgeschrittenen Form von Demokratie leben, wo also sehr stark die Kräfte alle balanciert sind und jede Stimme gehört wird und dann wieder und entschieden und dann nochmal, wo es Gesetze gibt, die sehr, sehr strikt bestimmte Dinge regeln, an denen man nicht einfach vorbeigehen kann. Das ist sicherlich viel, viel stärker sozusagen formal ist und auch viel stärker diskursorientiert. Was ich mir allerdings wünschen würde, wäre, vielleicht braucht man gar nicht Purpose, vielleicht gar nicht so hochgreifen, wenn die individuellen Werte der Person ganz klar wären und genau wie du gesagt hast, sich nicht ändern würden und sich nicht ändern würden, so vor der Wahl, nach der Wahl, weil dann erscheint dann das Ganze so ein bisschen als Zirkus. Und so sagt, ja, schöne Geschichten erzählen, um die Wahl zu gewinnen und dann hinterher so sich nicht mehr erinnern. Das geht ja nicht. Also, und das finde ich, diese Konsequenz und einfach mit der Konsequenz in den Werten oder auch in der Vision noch viel geiler natürlich, wenn man das auf diese höhere Ebene kriegt, so in diesem Bild, wohin soll es denn gehen, was ist denn Deutschland? So, das ist für mich eine viel größere Frage. Mir fehlt eigentlich ein Narrativ für Europa und für Deutschland. Was ist denn das Narrativ? Purpose, wenn ich Purpose-Fragen stelle, wenn ich mich damit beschäftige, dann beschäftige ich mich eigentlich immer mit einem größeren Zeithorizont und nicht diesen komischen Wahlperioden. Die sind zwar nett, aber das ist völlig uninteressant. So wie die Google-Chefs gesagt haben, halt meine Mitarbeiter doch bitte nicht auf mit irgendwie kurzfristigen Betrachtungen mit Jahresplänen oder so. Alles nett, aber wir haben hier ein bisschen Größeres vor. Und wenn jetzt die Idee wäre, zu sagen, wir haben schon ein bisschen größeres Bild, wohin es mit Deutschland / Europa gehen kann, das würde ich doch wesentlich, wesentlich spannender finden. Und dann wüsste man auch, in welche Richtung es gehen würde. Ich habe ein bisschen das Gefühl, weil mir das größere Bild fehlt, kann ich dieses Augenblicksgetänzel gar nicht so richtig einordnen. Macht das für dich Sinn? Aber wie gesagt, nochmal hinten dran, von einem eher unpolitischen Menschen gesprochen.
Vielen, vielen Dank. Ja, das ergibt definitiv Sinn und nehme ich ähnlich wahr.
Super. Schön. Vielen lieben Dank. Ich gucke schon so ein bisschen auf die Zeit, weil wir haben ja am Sonntag immer auf 90 Minuten begrenzt und wir möchten ja auch unsere Audienz noch einbinden. Daher, wir haben jetzt ganz, ganz viele Aspekte auch schon gehört und sind an viele Themen tief eingetaucht. Lieber Thomas, haben wir dir irgendeine Frage nicht gestellt, die wir auf jeden Fall hätten stellen müssen und ein Gedanke, den du unbedingt noch mit unserer Audienz teilen möchtest, der auch auf der Aufnahme noch mit drauf ist?
Ich finde, das war eine sehr runde Sache. Und ich bedanke mich schon mal an der Stelle, solange die Aufnahme noch läuft, für die tollen Fragen.
Super. Dann würde ich nochmal fragen, wie können denn unsere Zuhörer, sowohl die jetzt heute live dabei sind, als auch später die Podcast-Zuhörer, wie können die dich denn erreichen? Also was ist denn der beste Weg, mit dir in Kontakt zu kommen, falls jetzt jemand Interesse hat, vielleicht auch seinen Purpose rauszufinden, eine Firma hat und vielleicht Begleitung möchte oder irgendwelche anderen Services? Du machst ja auch viel im Bereich Storytelling zum Beispiel auch, wenn jemand jetzt festgestellt hat, Mensch, ich habe gar keine Purpose-Story. Ich möchte die ganz gerne erarbeiten, möchte da gerne mit dem Thomas zusammenarbeiten. Wie können dann die Leute auf dich zukommen und sich mit dir austauschen oder mit dir in Kontakt kommen?
Ihr findet mich ganz einfach im Internet, echt nur meinen Namen eingeben, Thomas Pütschak, und dann, also ich gehöre zu den Leuten, die ihre Telefonnummer scheren und ihre E-Mail und alles. Ich habe eine persönliche Webseite, wo ich mich vorstelle, und dann eine Webseite, die strategischesstorytelling.de heißt. Auch da findet ihr natürlich alles und seht auch so ein bisschen, wie ich denke, wie ich schreibe, irgendwie so, was ich anbiete. Jetzt wird demnächst noch eine Purpose-Webseite dazukommen, weil dieses Thema mich natürlich klar auch sehr stark bewegt. Es hat einen Moment gedauert, daraus irgendwie ein spannendes Webangebot zu machen. Und da findet ihr mich wirklich ganz leicht. Also ich sag mal so, Google keine 30 Sekunden und ruft mich total gerne an. Ich freue mich sehr, oder schreibt mir eine E-Mail. Und egal, wie unklar euch möglicherweise die Fragestellung ist, dann schreibt die eben schreibt es einfach so, wie ihr es gerade vorstellt. Wir werden uns immer unterhalten. Wenn ich glaube, dass es etwas ist, wo ich sinnstiftend und nutzenstiftend wirken kann, und wir würden uns immer unterhalten und das klären, dann würde ich mich total freuen, also wenn von euch zu hören, wenn da Interesse besteht.
Klasse, vielen lieben Dank. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch einfach über die Webseite das Kontaktformular ausgefüllt und wir sind sofort in Kontakt gekommen. Also hat einwandfrei geklappt. Ja, ihr Lieben, wir hatten heute Thomas Pütschak bei uns zu Gast, und zwar mit seinem neuen Buch That's Me, wie Sie Purpose als Kompass zum Erfolg nutzen. Das Buch ist nochmal auch verlinkt, wird dann auch bei der entsprechenden Aufnahme auch als Link natürlich angegeben sein. Schaut auf jeden Fall rein. Wir haben heute wirklich trotz der vielen Fragen immer noch nur die Oberfläche gekratzt. Also lest, besorgt euch wirklich das Buch. Es ist wirklich ein sehr ausführlich und sehr, sehr gut recherchiertes Werk mit ganz, ganz vielen Praxisbeispielen. Da sind ganz viele Formulare auch zum Ausfüllen, zum selber herausfinden, Fragen, die gestellt werden, die dabei auch helfen, einfach den richtigen Ansatzpunkt zu finden, wo man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer nachdenken sollte und welche Fragen man sich noch beantworten sollte, um eben auch zum eigenen Purpose oder auch dem des Unternehmens zu kommen. Deswegen große Kaufempfehlung von meiner Seite auch. Ich habe schon reingelesen, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin sehr, sehr weit schon gekommen und ich kann es wirklich empfehlen vom Herzen. Also sowohl vom Schreibstil als auch von den Inhalten, absolutes Go. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, lieber Thomas, und für die ganzen tollen Antworten. Und ich freue mich auf den weiteren Kontakt, den wir hoffentlich noch halten werden.